0 zu 2 Rückstand. Sigmund mega hot. Vertändelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, es ist der 2. September, ungefähr 19.10 Uhr und wir sprechen nach dem gestrigen Spiel des FC St. Pauli bei der Spielvereinigung Greuther Fürth, welches mit 3:0 unglücklich verloren wurde. Und ich habe zu Gast zum einen den Jakob, mit dem ich schon vor dem Spiel gesprochen habe. Hallo Jakob.
Hallo Mike.
Und zum anderen den Dominik. Nabend.
Nabend.
Ja. Erstmal natürlich der Glückwunsch an euch und ganz so unglücklich, wie ich es eben formuliert habe, war es natürlich nicht. Es war im Gegenteil absolut verdient. Sprechen wir gleich im Detail zu. Der Jakob ist bereits mehr oder weniger Stammgast in der Sendung, aber Dominik ist zum ersten Mal da. Von daher gehört dir natürlich das Recht, dich einmal ganz kurz vorzustellen, vielleicht kurz zu sagen, was du bei der Spielvereinigung so tust und wo man dich dann auch im Internet lesen kann, wenn man das denn möchte.
Ja, also wie du schon angesprochen hast, mein Name ist Dominik. Ich habe die Vorsendung mit Jakob schon angehört, deswegen kann ich sagen, dass es mir wie Jakob geht. Ich bin auch aus der Stadt Fürth, bin hier geboren und aufgewachsen, komme aus einer Urfürther Familie und da ist es dann auch einfach keine Frage, zu welchem Verein man hält, da geht man einfach zum Kleeblatt. Zur Spielvereinigung gehe ich seit der Saison 2000-2001, das war mein erstes Heimspiel, habe seit 8 Jahren eine Dauerkarte, verpasse fast kein Heimspiel. Und ja, im Internet finden könnt ihr mich einmal auf Twitter unter dem Namen Rotdiamant. Da müsst ihr das O mit einer 0 ersetzen. Und auf meinem Blog könnt ihr mich auch finden. Da schreibe ich ein bisschen über die Spielvereinigung unter positiverlebnis.com.
Okay. Wo hast du denn deine Dauerkarte genau?
Ich bin auf der Nordtribüne, also quasi so im Herzen der Fürther Fanszene.
Okay. Würdest du dich denn als Ultra bezeichnen?
Nein, also ich bin kein organisierter Fan in der Hinsicht, aber natürlich über Freundschaften da schon irgendwie auch ein bisschen involviert, ja.
Okay. Ja, schauen wir uns das gestrige Spiel an. Ich hatte prophezeit, der Herr Pschibylko würde wahrscheinlich ein Tor machen und alles, was wir besser spielen als eine Klatsche mit 3 Toren, wäre ein Erfolg. Von daher haben wir das dann ja doch nur ganz knapp verpasst. Und unser Trainer hat sich hinreißen lassen nach dem Spiel zu der Aussage, es sei das bisher beste Saisonspiel gewesen unsererseits. Man kann natürlich sagen, die anderen Spiele waren nicht so viel besser, dass man ihm da als Lügen strafen könnte, aber sich nach dem Spiel da hinzustellen, das zu sagen, ist natürlich zumindest ein bisschen unglücklich. Zumindest die erste Viertelstunde aus meiner Sicht war tatsächlich einigermaßen okay, aber dann haben wir uns 2 dumme Tore gefallen, die auch noch fast identisch waren. Sky konnte sie nachher auch noch nebeneinander legen. Dominik, willst du einfach die 2 Tore von Pschibylko und Kotschmar vielleicht mal schildern, wie du sie aus der Kurve dann gesehen hast?
Also erstmal ist es richtig, ich habe das auch so gesehen, dass St. Pauli gerade so die ersten 10-15 Minuten ein Übergewicht hatte, zumindest ein optisches. Nach einer Viertelstunde ist das dann ein bisschen gebrochen, da kam dann die Spielvereinigung besser ins Spiel, hatte auch eigene Offensivszenen, das fing an mit dem Distanzschuss von Pschibylko und dann eben den 2 Toren. Ja, es war eigentlich 2-mal relativ einfach rausgespielt über einen Flankenball von der linken Seite, 2-mal relativ unbedrängt, muss man dazu sagen, also nicht wirklich aggressiv verteidigt. Beim ersten Tor war es dann Pschibylko, der in der Mitte da nur den Kopf hinhalten muss, mehr oder weniger. Also Pflichtaufgabe für einen Stürmer aus meiner Sicht. Beim zweiten Tor war es so, dass Korschmann noch aufgerückt war. Ich glaube, es war im Anschluss an den Standard, deswegen war er noch vorne als Innenverteidiger. Wurde verteidigt von Ante Budimir in der Situation, der, Stürmer im eigenen 16er da das Abseits aufgehoben hat und ja, da war das dann auch kein schweres Spiel mehr für Korschmann, da den Ball reinzumachen.
Er wurde verteidigt von, ist auch eine sehr schöne Formulierung für die Szene, ja, weil das hat
ja, er passiv verteidigt, ja.
Ja, und dann war das Ding eigentlich auch schon gefühlt zumindest durch, also 2 Minuten oder gute 3 Minuten dann mit 2 Gegentoren, die auch noch identisch waren, war schon dann ziemlicher Schlag ins Kontor und danach haben wir wirklich gar keinen Fuß mehr auf den Boden gekriegt. Jakob, hast du zur Halbzeit nochmal irgendwie gedacht, könnte nochmal eng werden, wenn wir noch einen fangen, oder war das außerhalb jeder Vorstellungskraft?
Ja, das hätte schon sein können, aber also ich weiß nicht, also ich fand St. Pauli dann nach den Toren, fand ich nicht mehr so gefährlich. Offensiv überhaupt nicht und defensiv auch so, dass man mal gedacht hat, ja, da kann schon noch was passieren.
das dritte Tor von Trinks. Magst du das einmal beschreiben?
Der Freistoß, der ging ja auf unsere Kurve, also auf unsere Tribüne zu. Ich glaube, davor war so eine Art Unterlaufen beim Kopfball. Ich weiß nicht mehr genau. Und ja, dann standen da der Trinks und der Gieselmann und ich habe mir schon gedacht, also wenn der Gieselmann schießt, dann so vielleicht um die Mauer rum, dann läuft er an und dann geht der Chauner geht dann einen Schritt vor. Dann schießt der Trinks und genau das ist der Schritt, den der Chauner noch gebraucht hätte. Also der Ball war natürlich super gemacht, also das war ja natürlich ein Traumtor, klar, in die Ecke oben rein, aber wenn er da stehen geblieben wäre, hätte er den vielleicht noch gehabt, aber so ist er ins Tor gegangen.
Also von der Flugbahn her so unfassbar großartig. Ich glaube, ja. Da musst du dann schon tatsächlich direkt da stehen, um da noch ranzukommen. Also.
Ja, wie gesagt, es war echt ein Schritt, ganz kleiner, aber der hat gereicht dann, dass er nicht mehr hingekommen ist.
Wobei man aus meiner Sicht da auch dazu sagen muss, das ist ja jetzt eine Freistoßposition, die erstens mal wie gemalt ist für den Rechtsfuß, also deswegen ist Gieselmann da eigentlich fast schon ausgeschieden als potenzieller Schütze. Und dann ist es auch so, dass ich denke, dass die meisten Freistöße da 90% halt aufs andere Eck kommen. Deswegen war Schauner wahrscheinlich auch ein bisschen überrascht. Er macht den einen Schritt in die von ihm aus gesehen rechte Ecke und dann kommt der Ball auf die linke und dann fehlt ihm halt so diese entscheidenden Zentimeter, um dann in den Ball zu kommen.
Also wenn du das von hinten siehst, dann denkst du nicht, dass der Ball da noch reingeht. Also ich dachte, okay, der geht halt, ja, der ist gut, aber geht halt drüber irgendwie. Aber da hat er sich echt noch da in die Ecke reingesenkt. Also nicht schlecht.
Ja, und auch wenn man da jetzt Schauner irgendwas unterstellen will, war eh wurscht. Das Ding war, wie gesagt, ja da schon lange
durch. Da war es dann vorbei, ja, auf jeden Fall.
Ja. Eine Szene, die auf unserer Seite für ein bisschen Unmut gesorgt hat, ereignete sich in der 35. Minute. Das war ein Foulspiel von Trinks, wo Gonter zu Boden geht und Trinks dann ja so ein bisschen irgendwie noch auf ihn raufsteigt. Ich gehe mal davon aus, im Stadion habt ihr das wahrscheinlich beide kaum wahrnehmen können?
Nee, gar nicht. Also ich habe es überhaupt nicht gesehen, dass da überhaupt was passiert ist. Ich habe es mir nach angeguckt, weil auch ein paar Kommentare auf Twitter waren und so weiter wegen dem Foul. Und also ist immer ganz schwer irgendwie. Ich glaube nicht, dass es Absicht war. Also ich glaube, er wollte einfach über ihn drüber steigen und also dann ist er ein bisschen unglücklich gefallen und er ist dann unglücklich auf ihn draufgestiegen. Hat auch nicht hingeguckt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Absicht war.
Aber ja, ich sehe das eigentlich auch so ähnlich. Also aus meiner Position im Block war es auch nicht zu sehen richtig. Nur, dass die beiden mehr oder weniger übereinander gefallen sind. Dann ist eben der St. Pauli-Spieler liegen geblieben. Und ich habe erst gedacht, er hat eine Verletzung im Gesicht, weil die Betreuer, die dann aufs Feld gelaufen sind, haben da sofort die Knie quasi angezogen von ihm, was ja immer so ein bisschen auch auf so in die Richtung Bewusstlosigkeit geht. Ja, und dass er ihn aber da so unglücklich mit dem Schuh am Brustkorb getroffen hat, das hat man überhaupt nicht gesehen. Und ich bin auch der Meinung, dass es nicht, also ich denke nicht, dass das Absicht war. Ich glaube, oder es sieht zumindest in der Wiederholung so aus, dass er einfach zu spät realisiert hat, dass er einen größeren Schritt machen muss, um ihn nicht zu treffen.
Ja.
Und aber in dem Moment, wo er ihn quasi mit den Stollen berührt, merkt er erst, oh, gefährlich, ich muss noch einen größeren Spagat machen sozusagen. Und dann zieht er so das Bein nochmal nach vorne. Und auch die Reaktion danach, ja, lässt für mich darauf schließen, dass es keine Absicht war, weil er ist ja sofort hingegangen und hat sich da auch um den Gonter gekümmert. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Seine Spielart war zwar in dem Spiel sonst ziemlich rau, er hat ja auch die gelbe Karte bekommen, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Also glaube ich nicht, dass das Absicht war.
Ja, also ich glaube es auch nicht, zumal da habt ihr schon 2-0 geführt und so schätze ich ihn dann auch nicht ein. Und ich glaube auch einfach, er hat dann zu spät realisiert, wie du schon sagst, dass der Fuß da an der falschen Stelle ist. Und dann hat er das Gewicht aber schon so verlagert, dass es dann schon ein Tick zu spät war. Und dann sieht's halt blöd aus. Gute Nachricht auf jeden Fall, es war nicht der erwartete oder befürchtete Rippenbruch, sondern es ist nur eine Rippenprellung. Und ja, von daher hoffe ich dann mal, dass er nach der Länderspielpause auch wieder dabei ist.
Ja.
Okay, ja, zum Spiel soweit dann wahrscheinlich schon alles. Oder haben wir noch irgendwelche wichtigen Szenen vergessen, aus eurer Sicht?
Also ich muss sagen, dass ich ein bisschen enttäuscht von St. Pauli war. Also ja, also ich meine es nicht, also klingt es vielleicht ein bisschen blöd, aber ich fand letzte Saison, da waren die 2 Spiele, das war echt immer spannend und so und immer offensiv gespielt. Das habe ich eigentlich auch immer geschätzt an St. Pauli, aber da war gestern leider nicht so viel zu sehen irgendwie. Also gab es in der zweiten Halbzeit überhaupt noch eine Chance? Also ich kann mich an keine erinnern. Keine große irgendwie. Nee, also er liegt vorm Tor.
Es gibt diesen einen Pass von Schatkowski auf Budimir, wo Budimir dann an der Strafraumgrenze zu Fall gebracht wird, zu Fall kommt, wie auch immer, wo man dann vielleicht hätte noch einen Freistoß geben können. Ansonsten eine wirkliche Torchance in dem Sinne, nein. Ja gut, also muss ich sagen, hast du die bisherigen Spiele von uns wahrscheinlich nicht in voller Länge gesehen?
Nee, habe ich nicht. Also ich kenne nur die zwei aus der letzten Saison gegen uns und es war ja immer Offensivfeuerwerk von beiden Seiten immer und auch ja eine starke Mannschaft von euch und ja, ein bisschen schade.
Ja, also definitiv, das Heimspiel gegen euch war eines der besten in der Rückrunde und das Auswärtsspiel bei euch war ohnehin ein sehr gutes. Aber das war dann nach den bisherigen Leistungen dieser Saison dann leider auch nicht zu erwarten, was ich halt vor der Sendung ja auch sagte, von wegen, wir erwarten eher alles, was nicht mit einer 3-Tore-Niederlage ist schon okay. Hm. Und spielerisch waren die bisherigen 3 Spiele halt auch echt so dermaßen schlecht, dass der Trainer sich ja halt nach dem Spiel hinstellt und sagt, es war gestern die beste Saisonleistung und so richtig, richtig gelogen war es dann noch nicht mal, weil besser waren die anderen Spiele halt auch nicht.
Ja, das ist aber gefährlich, wenn man sowas sagt, ne? Also wenn ich da nochmal kurz einhaken darf, was mir gestern auf St. Pauli-Seite ein bisschen gefehlt hat, oder eigentlich nicht nur ein bisschen, sondern mehr oder weniger das ganze Spiel über, war so ein bisschen diese Emotionalität. Also man hat irgendwie die ersten 10 Minuten ganz gut Fußball gespielt, ja, aber dann sich mehr oder weniger seinem Schicksal gefügt. Und da hat mir irgendwie so dieses letzte Aufbäumen und dieser letzte Wille, das Spiel jetzt noch drehen zu wollen, hat mir ein bisschen gefehlt. Wenn ich da zurückdenke an das Spieler-Müller-Tor letzte Saison, da war das ja komplett anders. Also wenn ich mich da an die Szene zurückerinnere, wo der Co-Trainer von St. Pauli dann auf einmal auf dem Spielfeld steht und da Diskussionen entstanden sind, da war viel mehr Feuer drin und viel mehr Zug. Und das hat mir gestern dann doch schon sehr gefehlt, muss ich sagen.
Ja, ihr seht mich schweigend nicken. Das ist ja auch etwas, was momentan durchaus kritisiert wird und gegen Sandhausen haben wir es halt irgendwie noch gebogen gekriegt und gestern, ja, war das nicht wirklich zu sehen. Also natürlich sind 2 Tore innerhalb von 2 Minuten, die auch noch identisch fallen, echt blöd und haben bestimmt auch so einen kleinen Knickbruch dann besorgt, aber es kam halt danach gar nichts mehr, ja, sehe ich leider auch so. Wenn wir das Sportliche dann vielleicht ganz kurz abhaken wollen, ihr habt jetzt 7 Punkte, damit positiv formuliert nur 1 Punkt hinterm Spitzenreiter und fahrt jetzt nach der Länderspielpause nach Sandhausen. Das heißt, Blickrichtung geht jetzt gen oben, vielleicht an Dominik zuerst.
Ja, ich habe das auch heute in meinem Blogbeitrag geschrieben. Also ich finde jetzt die Tabellenpositionen und die genauen Punktzahlen noch gar nicht so entscheidend. Was für mich wichtiger ist, ist so die Leistung der Mannschaft und wo das hingeht. Und da sehe ich halt die Spielvereinigung gerade schon wieder auf einem sehr guten Weg. Die neuen Spieler haben sich ganz gut integriert. Wenn der Kader als Ganzes seine Qualität abrufen kann und nicht irgendwann einbricht, denke ich, dass es wieder für die Spitzengruppe auf jeden Fall reichen würde, ja. Aber das ist natürlich noch so ein bisschen Zukunftsmusik, weil da weiß man einfach nicht, wie sich das dann konkret über den Zeitraum entwickeln wird. Mhm.
Jakob, wenn wir das Pokalspiel außen vor lassen, habt ihr jetzt 4 Pflichtspiele, in denen 3 eine okaye bis sehr gute Leistung waren und das Ingolstadt-Spiel nur der Ausrutscher war?
Ja, kann man so sagen, denke ich. Also das Ingolstadt-Spiel, ich habe es nicht ganz gesehen, aber ja, da haben die Spieler haben sich danach auch dahingehend geäußert, dass es halt, dass sie dann nicht mehr ganz da waren in der zweiten Halbzeit und dass sie das dann besser machen wollten. Und ich denke, das haben sie ja gestern auch gemacht. Haben bis zum Ende wirklich ordentlich zu Ende gespielt und haben sich bemüht die ganze Zeit. Und ich denke, ja, wir haben wieder so ein Spiel gegen Nürnberg dran angeschlossen. Und ich sehe es wieder Dominik eigentlich. Also ich denke, wenn das jetzt so bleibt und wenn sowas wie gegen Ingolstadt jetzt nicht mehr vorkommt, dann, ja, sehe ich schon positiv. Also ich bin auch ein bisschen überrascht, dass wir dann gegen zwei nominell so starke Mannschaften wie Nürnberg und St. Pauli, ja, so gute Ergebnisse gemacht haben und ich bin gespannt. Also ich denke, dass die Länderspielpause uns jetzt auch so ein bisschen zugutekommt, weil wir hatten jetzt dann doch ein paar Neuzugänge dann doch noch gegen Ende drin. Die können dann mal in Ruhe in den Kader integriert werden und so und dann schauen wir mal, wie es sich dann danach weiterläuft.
Es sei euch gegönnt. Okay, dann haken wir das Spiel und das Sportliche mal ab, kommen wir zum Drumherum. Am Fernseher zumindest habe ich ehrlich gesagt fast nur unsere Kurve singen hören. Standen die Mikros so schlecht oder hattet ihr gestern Stimmungsboykott? Ich frage mal den Dominik zuerst, weil du standst ja auch mittendrin.
Ja, also ich habe mir ja die Wiederholung auch in weiten Teilen angeguckt und das hat mich auch ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Also ich habe das auch so gesehen, dass man eigentlich fast mehr vom St. Pauli-Block gehört hat. Ich fand es eigentlich jetzt im Stadion relativ ausgeglichen. Also ich meine, wenn dann so ein bisschen die Luft aus dem Spiel raus ist, man mehr oder weniger weiß, dass es durch ist, ist da ja auch mal so eine kleinere Flaute drin vielleicht. Zumindest so die Emotionalität, die beim Derby zum Beispiel vorgeherrscht hat, die kommt dann halt nicht mehr auf. Aber ich fand es dann doch eher ausgeglichen, was den Support so von beiden Seiten anging.
Also haben die Mikros getäuscht?
Ja, das will ich jetzt auch nicht sagen, aber aus meiner Sicht war es nicht so einseitig verteilt, wie es vielleicht am Fernsehen rüberkam.
Ansonsten irgendwas, was euch im Auswärtsblock aufgefallen ist oder dir speziell?
Mir ist nach dem Spiel aufgefallen, wie unsere Mannschaft so die kleine Ehrenrunde gedreht hat sozusagen, dass es da, wie unsere Spieler am St. Pauli-Block vorbeigekommen sind, auch teilweise Applaus gab. Und ich muss sagen, das hat mir sehr gefallen. Also falls das jemand der Anwesenden hören sollte, vielen Dank dafür. Das ist auf jeden Fall eine große sportliche Geste. Das gibt's so auch nicht alle Tage.
Mhm. Okay, also vielleicht ganz kurz. Ist bei Heimspielen auch durchaus üblich, dass man den Gast mit Applaus verabschiedet. Aber ja, schön, wenn das dann auch noch auffällt und auch den gegnerischen Fans dann auffällt. Sehr schön, vielen Dank. Ja, Jakob, Stimmung aus deiner Sicht? Irgendwas, was es zu sagen gibt?
Also, dass bei uns die Gäste manchmal lauter sind, das höre ich jetzt, habe ich schon öfter gehört, auch wenn ich selber nie so empfinde. Also ich weiß nicht, ob das an den Mikros liegt oder an was weiß ich. Habe ich jetzt schon öfter gehört, keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen. Ich glaube, von der Stimmung war schon okay, aber ich denke, also im Vergleich zum Derby, da war es dann irgendwie nicht so ganz so toll. Aber ich verstehe es auch, also mir geht es selber auch so ein bisschen so. Das war so ein aufregendes Spiel und das war ja sozusagen der Saisonhöhepunkt. Also für mich zumindest. Und wie es dann 2-0 stand, mein Gott, da haben die meisten raus. Ja, so ein bisschen, also okay. Irgendwie dann, weiß nicht, keine Ahnung, also das ist immer ein bisschen schwer, sich da dann zu motivieren, dann noch da laut mitzusingen. War ein Montagabend, ich bin direkt von der Arbeit gekommen zum Beispiel. Ja, mei, also
da ist es auch als Fußballfan mal richtig schwer, ne?
Ja, es war irgendwie gar nicht so der Anlass, also ich meine, das, ja, man weiß es nicht immer genau, aber irgendwie.
Okay, ich will dich da auch nicht quälen. Es gab, habe ich zumindest am Telefon nicht gesehen, aber am Fernseher nicht gesehen, aber wir haben vor dem Gespräch kurz drüber gesprochen, wohl DSF oder Sport1 Anti-Plakate, sowohl bei eurem Bereich als auch im Gästeblock. Dominik, kannst du da vielleicht ganz kurz was zu sagen?
Ja, es gab zwei Spruchbänder an beiden Blöcken sozusagen. Auf St. Pauli-Seite war das Montags könnte ich kotzen als Protest gegen die Spieltagsterminierung. Auf vierter Seite war das, wenn ich richtig informiert bin, dieses gegen Spieltagstermine unter der Woche Banner. Mhm. Ja, ist natürlich, also in der Sache ist das natürlich berechtigter Protest, weil ja Spieltagstermine unter der Woche gehen halt gar nicht, gerade für Auswärtsfans ist das halt immer ein größerer Akt, das möglich zu machen, und ja, also aus meiner Sicht berechtigter Protest, allerdings jetzt eine weitere Diskussion würde wahrscheinlich hier den Rahmen sprengen zu dem Thema.
Ja, und wahrscheinlich ist dazu auch alles gesagt und es stößt eh auf taube Ohren. Also für mich gab es die sehr skurrile Situation, dass ich halt gestern zum Büro marschiert bin und dann da die Fanladenbusse abfahren gesehen habe und noch winken konnte. Morgens um kurz vor 9, das war schon, ja, sehr, sehr, sehr merkwürdiges Gefühl. Jakob, ich habe letzte Woche vergessen zu fragen, wie es dem Herrn Asemi geht. Du hattest kurz gesagt, es ging ja darum, dass er einen Autounfall hatte. Über die Details brauchen wir jetzt gar nicht groß reden, aber wie geht's ihm und ist schon absehbar, wie es mit ihm weitergeht, wie er wieder zurückkommen wird?
Also wie es ihm direkt geht, weiß man nicht. Der Verein sagt da auch nichts dazu. Ich finde, das ist auch ganz richtig so. Ich weiß nur, dass er in eine andere Klinik verlegt worden ist vor ein paar Wochen. Die da spezialisiert sind drauf. Es hat einen ein Facebook-Posting von ihm gegeben, wo er sich so ein bisschen bedankt hat bei den Fans für die Unterstützung, und er hat geschrieben, dass er jetzt ja sozusagen auf dem Weg der Genesung ist, aber genau das hat er nicht geschrieben, hat sich bedankt und hat gemeint, ja, er hofft, dass er bald wieder zurückkommt. was dann da das bald bedeutet, das weiß ich nicht. Also ich, keine Ahnung, ich möchte auch nicht spekulieren. Also
ne, ich hatte irgendwie im Kopf, dass du letzte Woche gesagt hast, dass er fast für die ganze Saison raus ist. Also das habe ich dann wahrscheinlich falsch verstanden. Also es ist momentan nicht absehbar und kann auch genauso gut sein, dass er dann zur Winterpause wieder ins Training einsteigt.
Also würde halt nicht. Ja, wäre jetzt meine Vermutung, aber also ob das stimmt, kann ich echt nicht sagen. Ich vermute es einfach mal, dass die Saison er da nicht mehr groß mit eingreifen werden können wird. Also, aber ob das stimmt oder nicht, keine Ahnung. Wie gesagt.
Okay. Gut. Habe ich irgendwas vergessen? Wollt ihr noch irgendwas ergänzen? Dominik, hast du noch was uns mit auf den Weg zu geben?
Nein, also für den Applaus aus dem St. Pauli-Blog habe ich mich ja schon bedankt. Das war mir so ein bisschen auf dem Herzen gelegen. Ansonsten habe ich gerade keinen Punkt mehr auf.
Entschuldigung, ich habe was vergessen. Die Frage nach Herrn Büskens. Ich weiß gar nicht, was das mit uns momentan zu tun hat, aber auf Twitter wurden wir gefragt von Arthur Abendbrot, ob ihr Mike Büskens empfehlen könntet. Ich habe keine Ahnung wofür, aber erzählt mal. Vielleicht Dominik zuerst.
Also Mike Büskens ist natürlich, würde ich spontan sagen, schon ein Charakter, der zum Verein passen würde. Der vielleicht auch für die aktuelle Situation kein schlechter Trainer wäre, so man sich dann entschließen würde, den bisherigen Trainer zu entlassen. Einfach weil er so ein bisschen dieses Feuer wieder in den Verein bringen könnte, was ich schon angesprochen habe, was ich vermisst habe. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Ansonsten ist es jemand, der jetzt vielleicht nicht der große Konzepttrainer ist, was ja zurzeit immer so das Schlagwort ist, wenn es da um Neuausrichtungen geht, sondern halt ein großer Motivator, der gut pushen kann. Aber wenn es jetzt darum geht, Spieler großartig weiterzuentwickeln, weiß ich nicht, ob er so der geeignete Mann ist. Also es gibt ja in Fürth so diese Story mit dem Johannes Geist, der ja jetzt mittlerweile bei Mainz 05 spielt, der unter Büskens nicht mal in den Profikader gekommen ist, sondern in der U23 spielen musste und jetzt U-Nationalspieler ist und Bundesliga-Stammspieler. Und das ist halt eine exemplarische Geschichte, die ihm in Fürth schon so ein bisschen angekreidet wird. Und von daher, ja, also er kann durchaus der richtige Mann sein, aber ich weiß nicht, ob er für die aktuelle Situation so der richtige Mann ist.
Okay, gibt's da irgendwie eine gefühlte Verbindung zu Azuzi? Haben die besonders gut zusammengearbeitet oder gab's da Spannung oder wie war das in der Öffentlichkeit?
Ich glaube, die waren ziemlich dick miteinander, also auch eine recht Überraschung, dass Azuzi dann damals gegangen ist. Hat eigentlich gemeint, dass sie das dann die hier zusammen weiter durchziehen. Ja, eigentlich kann ich da wenig dazu sagen, weil das ist immer so ein bisschen schwer. Ich glaube, man tut ihm da auch Unrecht, wenn man da irgendwie dann irgendwie schlecht über ihn redet oder da irgendwie urteilt oder so. Ich glaube, jeder Trainer sollte sich bei jeder Station irgendwie neu beweisen und dann wird man sehen, was man davon zu halten hat.
Bitte nicht falsch verstehen, also ich wollte jetzt Mike Büskens damit nicht schlecht reden.
Nee. Der hat
allgemein halt, also das
man hört sicherlich. Also gerade jetzt, wie er in Düsseldorf war, da waren ja irgendwie dann viele froh, dass er wieder weg ist, so ungefähr. Und ich glaube, da tut mir ihm ein bisschen Unrecht. Ich weiß nicht, also ich fand ihn damals, wie er bei uns war, da fand ich das super, seine Emotionalität und dass er immer auf den Rasen gerannt ist und so weiter. Und weiß nicht, also ich möchte ihm eigentlich nichts Schlechtes hinterher sagen irgendwie.
Nee, also ich auch absolut nicht. Man darf nicht vergessen, dass Mike Büskens zu einem großen Teil derjenige war, der den Grundstein gelegt hat für den Aufstieg von der Spielvereinigung in die Bundesliga. Also das darf man da auch überhaupt nicht verschweigen in dem Zusammenhang. Und das wollte ich auch damit nicht sagen. Also
und er hat ja damals
negativ auch, rübergekommen.
Ja, und er hat ja auch damals die Mannschaft nicht übernommen, sondern das waren ja zweieinhalb Jahre schon davor, wo er mit der Mannschaft gearbeitet hat. Also da gab es schon eine Entwicklung. Also man kann es auch nicht so sagen, dass er jetzt nur so ein Motivator ist, der nichts aufbauen kann. Ich denke, das Umfeld muss halt passen. Das war, glaube ich, in Düsseldorf war der Druck dann recht hoch, weil das ja so eine Traumehe war irgendwie. Und ich weiß nicht, also ich kann mir gut vorstellen, dass er wo ein bisschen ruhigeres Umfeld hat, nicht ganz so wie in Düsseldorf, dass er da schon gut zurechtkommt. Kann ich mir schon gut vorstellen. Hm.
Ja, okay. Also ruhigeres Umfeld, gut.
Warten wir mal. Habt ihr nicht so, okay, weiß ich nicht. Also ich dachte immer, dass Düsseldorf da so ein extrem Pol ist.
Sein, ja, aber du hast halt auch hier zwei Boulevardzeitungen, die gefüllt werden müssen und da geht's dann natürlich schon mal los. Aber noch ist das ja alles auch gar nicht spruchreif und vielleicht kommt's ja auch gar nicht dazu.
Eben.
Okay, das letzte Wort hat Jakob, der dann noch dem Colini Su ein paar Grüße ausrichten möchte. Schweigen. Bezüglich des Lakengates.
Jetzt bräuchte ich einen guten Spruch, aber ich habe keinen.
Okay, du wirst ihm dann einen Brief schreiben.
Tut mir leid. Ja, ich schreibe ihm einen Liebesbrief, genau.
Alles klar. Gut, dann danke ich euch beiden ganz herzlich für die Zeit, wünsche euch eine schöne Länderspielpause und dann alles Gute in Sandhausen, wobei ich euch da keinen Erfolg wünschen kann, weil den Stefan finde ich auch ganz sympathisch. Also einigt euch, wer da dann als Besserer gewinnen kann und dann alles Gute für den Rest der Saison. Schönen Abend noch.
Bis dann. Schönen Abend. Ciao. Dankeschön.